Über die Katastrophe in Nepal und Tibet und was sie ausgelöst hat, darüber spreche ich jetzt mit dem Geomorphologen Professor Dr. Nees Hovius vom Helmholtz-Zentrum für Geoforschung. Guten Morgen, Herr Hovius.
Guten Morgen aus Potsdam.
Sie kennen diese Region gut. Sie waren erst vor ein paar Monaten noch da. Wenn Sie jetzt hören, es könnte weitere Sturzfluten geben, eben noch weiter massiven Regen, wie beunruhigt sind Sie?
Also die Bilder sind natürlich entsetzlich. Ich bin etwas besorgt wegen weiterer Risiken. Ich muss aber sagen, dass die ursprüngliche Volumen am Mittwoch um die 100 Mal größer waren als das, was jetzt aufgestaut wird. Man muss also nicht erwarten, dass nochmal so ein unglaublicher Sturzflut sich wieder talabwärts bewegen wird.
Mhm.
Man kann aber nicht sagen, dass die Situation jetzt ohne jedes Risiko ist. Es ist gut, dass das jetzt mit Vorsicht bearbeitet wird.
Was ist denn Ihr heutiger Erkenntnisstand? Man hat immer wieder andere mögliche Ursachen und Auslöser gehört. Was hat diese verheerende Sturzflut in Nepal Ihrer Meinung nach ausgelöst?
Also in erster Instanz ist von einem Erdbeben berichtet worden. Das Erdbeben ist seismologisch registriert worden, war aber kein tektonisches Erdbeben. Das war eine sehr große Massenbewegung. Mehr als 300 Millionen Tonnen Fels und Eis sind vom Nordflank des Langtang-Massivs runtergekommen, in ein sehr steiles, enges Tal, wo diese Masse sich nicht lateral verbreiten konnte, also vertikal aufstaute und mit unglaublicher Geschwindigkeit da runtergekommen ist. Das ist die Frage noch, wie so schnell innerhalb von wenigen Minuten so viel Wasser generiert werden könnten. Das ist teilweise zu erklären mit Gletscherschmelz auf Staufen Wasser unterhalb eines Gletscher. Vielleicht, aber wesentlich wichtig ist, dass Höhenunterschieden eine Energie erzeugen haben, die für sehr schnelle Eisschmelz in dieser Massenbewegung gesorgt hat.
Satellitenbilder und auch seismische Messungen, die können ja spielen bei der Ursachenforschung ja eine wichtige Rolle, dass man eben genau sagen kann, wie ist das passiert. Wie rekonstruieren Geowissenschaftler ein solches Ereignis im Nachhinein? Können Sie uns das Laien erklären?
Also in erster Instanz sind es tatsächlich meistens die Satellitenbilder, die ausgewertet werden. Und es gibt natürlich Prozessverständnis und Theorien, wie laufen solche Prozesse, welche verschiedenen Szenarien haben wir und wie können wir die testen gegen das, was wir wahrnehmen. Die Wahrnehmung allerdings ist beschränkt wegen, also wetterbedingt, es ist Monsun, es gibt Wolken, alle müssen also warten auf Satellitenbilder. Es gibt eine zweite Informationsquelle und das sind seismologische Aufzeichnungen. Die gibt es zu aller Zeiten, die sind zeitlich hoch aufgelöst und Seismologen können die Signale interpretieren. Um da auszulesen, geht es tatsächlich um ein Erdbeben, geht es um einen Oberflächenprozess, ist Wasser damit gemüht, ist es ein trockenes Prozess und so weiter und so weiter. Und dann gibt es natürlich, und das ist sehr wichtig, die Information von Leuten vor Ort. Es gibt sehr viele Bilder in sozialen Medien, es gibt Gespräche mit Leuten vor Ort und aus Bruchteile von Informationen können wir dann ein Gesamtbild zusammenziehen, das dann später nochmal getestet werden muss.
Müssen sich die Menschen in den Hochgebirgsregionen des Himalaya auf solche Ereignisse zukünftig einstellen? Und welche Möglichkeiten gibt es, dass man eben die gefährdeten Täler frühzeitig warnen kann, dass man die Bevölkerung warnen kann?
Also diese Prozesse sind nicht neu, die laufen immer wieder. Die sind Teil dieser sehr dynamisches Hochgebirgssystem. Es hat solche Sturzfluten immer gegeben. Es wird die auch in der Zukunft immer wieder geben. Kleiner, größer, das hier war ein sehr großes, aber nicht Ausnahmen. Mhm. Großes Ereignis. Es kann noch größer. Die Wahrscheinlichkeit von solchen Extremen ist aber sehr gering. Man muss damit rechnen, dass es wieder stattfinden wird und dass die Wahrscheinlichkeit und vielleicht auch die Größe klimabedingt noch mal schlimmer werden. Wie kann man agieren? Man kann solche Prozesse nicht stoppen. Die werden einfach laufen. Die Massen sind zu groß, um da etwas zu tun. Man muss also warnen. Frühwarnung ist möglich. Frühwarnung vor Ort, wenn man weiß, dass eine bestimmte Stelle sehr heikel ist, dann kann man beobachten. Aber das kann man nicht durch das ganze Himalaya-Bereich leisten. Also man muss flächendeckende Frühwarnungssysteme erzeugen. Erdbeobachtung ist dafür nicht ausreichend zeitauflösend. Die Bilder kommen in Tagentakt oder Wochentakt rein. Die Prozesse laufen ziemlich viel schneller. Wir setzen auf seismologische Beobachtung, seismologische Netzwerke, die etabliert sind und die etwas erweitert werden könnten, haben im Prinzip das Potenzial, um Frühwarnung zu leisten, wenn wir in der Lage wären, um in Echtzeit Daten auszulesen und auszuwerten. Das ist technisch möglich. Und das ist eine Entwicklung, die sehr schnell umgesetzt werden könnte in ein funktionierendes Frühwarnungsnetzwerk.
Wir haben über die Naturkatastrophe im Himalaya gesprochen. Eine, die riesengroß war, aber sicherlich nicht die letzte bleiben wird. Und unter anderem natürlich auch wegen der Klimaerwärmung. Darüber habe ich geredet mit dem Geomorphologen Professor Dr. Niels Hovius vom Helmholtz-Zentrum. Ich bedanke mich für Ihre Zeit, Herr Hovius, und wünsche einen guten Tag.
Gerne.